Wer von euch hat heute Morgen ein Geschenk bekommen? Das habe ich mir fast gedacht, dass das nicht besonders viele sind und ich ahne, dass die, die eins bekommen haben, das nicht bekommen haben, weil heute Pfingsten ist. Wir feiern ein großes Fest, Pfingsten, eines der größten Feste der Kirche, aber es ist absolut unüblich, dass wir uns da gegenseitig Geschenke machen, und wenn man die Bedeutung von Festen daran bemessen würde, an den Geschenken, dann müsste man sagen, so wichtig scheint Pfingsten ja dann doch nicht zu sein. Kein großes Drumherum, in der Regel gibt es auch kein großes Festmahl. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe heute Morgen mit einem Bruder hier in der Gemeinde gesprochen, der wusste gar nicht, dass heute Pfingsten ist. Und dass Pfingsten für uns nicht diese Bedeutung hat wie andere große Feste, wie Weihnachten, wie Ostern, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es für uns nicht so greifbar ist. Das ist eben an Weihnachten doch anders. Gottes Sohn kommt in diese Welt als Baby in der Krippe, und so wundersam und erstaunlich das ist, wir können es uns doch gut vorstellen, ein Kind wird geboren. Jesus stirbt am Kreuz und gibt sein Leben, und so erstaunlich das ist, ist es für uns doch vorstellbar, dort auf Golgatha zu stehen und zu sehen, da hängt ein Mann am Kreuz, er gibt sein Leben, er wird begraben, er kommt wieder zurück, er begegnet seinen Jüngern, er ist ein Mensch. Das ist mit dem Heiligen Geist anders, der ist für uns lang nicht so greifbar, nicht so vorstellbar. Vielleicht ist es für dich auch so, dass du sagst, für mich ein bisschen diffus, was hat es mit dem Heiligen Geist auf sich, wer ist das, was ist das? Unsichtbares göttliches Wesen, vielleicht auch nur eine göttliche Macht. Hand aufs Herz, wer von uns tut sich ein bisschen schwer, sich den Heiligen Geist vorzustellen? Ich glaube, es geht vielen von uns so. Und ihr seid da in einer guten Gesellschaft. Das ging den Christen, glaube ich, in vielen Zeiten so. Und der Theologe J.I. Packer, der hat einmal gesagt über den Heiligen Geist und über die Lehre vom Heiligen Geist: Die Lehre vom Heiligen Geist ist das Aschenputtel der christlichen Lehre. So ein bisschen am Rand, an den Rand gedrängt, da beschäftigen wir uns nicht so viel damit, weil wir uns das eben nicht so gut vorstellen können. Und J.I. Packer, nur nebenbei, das war ein reformierter Theologe, der hat viel vom Heiligen Geist gehalten, also es war ihm nicht unwichtig, sondern er hat es gesagt, weil er einfach mal festgestellt hat, so ist es, ja. Beschäftigen uns wenig mit ihm. Aber genau das ist ein Problem. Weil die Bibel uns zeigt, dass der Heilige Geist nicht einfach irgendeine Kraft ist, irgendwas Diffuses, sondern der Heilige Geist ist genauso Gott wie Gott der Vater und Gott der Sohn, Jesus Christus. Und wenn wir den Heiligen Geist behandeln wie Aschenputtel, so an den Rand drängen, ihm keine Aufmerksamkeit geben, ihn nicht wichtig nehmen, die Lehre vom Heiligen Geist nicht wichtig nehmen, dann geben wir im Endeffekt Gott auch nicht die Ehre, die er verdient hat. Der Heilige Geist ist genauso Gott. Ist aber noch was, was wir dann verpassen. Wir verpassen nämlich ein ganz großes Geschenk, was Gott uns macht durch den Heiligen Geist. Und wenn wir schauen, wer der Heilige Geist ist, dann wird uns das ganz groß. Und das vereint Pfingsten mit allen anderen Festen, mit Weihnachten, mit Ostern. Da geht es nie in erster Linie um die Geschenke, die wir Menschen uns gegenseitig machen. Sondern es geht immer zuallererst um die Geschenke, die Gott uns macht. An Weihnachten, Gott kommt in die Welt, an Ostern, Jesus gibt sein Leben am Kreuz, er steht auf von den Toten. An Pfingsten, Gott sendet seinen Heiligen Geist in diese Welt. Und wir wollen heute drüber nachdenken, was das für ein Geschenk ist. Und ich hoffe, das wird uns allen miteinander ein bisschen deutlicher, wie gut es ist, wie wunderschön, was für ein Segen, was für eine Gnade, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Ich möchte mit euch anhand von Worten aus dem Johannesevangelium darüber nachdenken, die Jesus gesagt hat über den Heiligen Geist. Wir springen mitten ins Johannesevangelium, deshalb noch kurz ein paar Worte zu der Einordnung. Es gibt kein Evangelium, in dem wir so viel lernen über den Heiligen Geist wie im Johannesevangelium. Und ganz besonders viel dürfen wir lernen in den letzten Worten, in den letzten Reden, die Jesus an seine Jünger gehalten hat, kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist. Da hat er sie gelehrt über das, was kommt, das, was ihn erwartet, das, was sie erwartet. Und er hat ihnen viel gesagt über den Heiligen Geist. Und ich finde es immer wieder bemerkenswert, wenn man sich das mal vor Augen stellt, in welcher Situation Jesus den Jüngern diese Worte weitergegeben hat. Jesus wusste, was ihm bevorsteht, dass das, wofür er in die Welt gekommen war, dass er auf der Zielgeraden war, er war wirklich kurz davor, sein Leben am Kreuz zu geben. Und er wusste, dass ihm dieses Leid bevorsteht. Und das total Menschliche wäre, in so einer Situation ganz bei sich selber zu sein, ganz bei seinem Problem, ganz bei dem Leid, was einem bevorsteht. Und wir kennen das vielleicht, eine OP, die vor dir liegt. Und das vereinnahmt dich komplett. Du denkst nur noch über diese OP nach und machst dir Sorgen und Gedanken und du bist ganz bei deinem Leid und bei deiner Not. Schwere Krise auf der Arbeit und alles kreist darum. Eine Beziehungskrise. Und wir sind dann oft gar nicht mehr bei anderen, sondern nur noch bei uns selbst. Was für ein Wunder. Jesus kreist nicht um das Leid, was ihm bevorsteht, sondern er ist in dieser Situation ganz bei seinen Jüngern. Er hat in dieser Zeit, kurz vor seinem Tod, Worte der Ermutigung, des Trostes. Er wendet sich ihnen zu, er lehrt sie, er gibt ihnen nochmal das mit, was sie jetzt wissen müssen, worauf es ankommt. Worte der Liebe, Worte des Trostes. Und er verheißt ihnen den Heiligen Geist. Ich möchte uns lesen aus Johannes 14, die Verse 15 bis 26. Ist auf der Seite 127 im hinteren Teil der Bibel. Jesus sagt da zu den Jüngern: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Wort. Herr Jesus, wir danken dir, dass du deine Jünger damals getröstet und ermutigt hast mit diesen Worten und beten, dass du uns das aufstehst und uns das Geschenk des Heiligen Geistes neu oder zum ersten Mal bewusst machst, wie kostbar das ist, dass am Pfingsten der Heilige Geist in dieser Weise in die Welt gekommen ist, in unser Leben gekommen ist. Bitte hilf uns, diese Lehre tiefer zu verstehen, zu glauben und uns an ihr zu freuen. Amen. Ich möchte in drei Punkten mit euch durch den Text gehen und ich hatte im Gottesdienstblatt jeweils auch Verse dazu geschrieben. Vielleicht ist euch das aufgefallen, wenn man Johannes liest, der umkreist die Themen immer so ein bisschen. Da kann man schwerer als bei einem Paulus so eine klare Struktur Absatz für Absatz durchgehen. Und deshalb werde ich mich auch nicht sklavisch jetzt an die einzelnen Verse halten. Ich sage euch aber, wo wir sind und was das Thema ist. Und die Punkte sind gleich geblieben, die findet ihr im Gottesdienstblatt. Das erste, der Heilige Geist ist unser Beistand. Es ist ganz wichtig zuallererst, dass wir uns das bewusst machen. Jesus sagt, der Heilige Geist ist ein Tröster. Er ist der Beistand. In Vers 26 wird es dann ganz deutlich, in Vers 16, da hat er gesagt, es ist der Tröster, in Vers 26 sagt er, dieser Tröster ist der Heilige Geist. Und das Wort, was er gebraucht im Griechischen, das ist Parakletos, das hat verschiedene Bedeutungen, deshalb werdet ihr, je nachdem, was ihr für Bibelübersetzungen habt, da ganz unterschiedliche Worte finden. Hier bei Luther seht ihr Tröster, in der Elberfelder steht der Beistand, in anderen steht vielleicht der Fürsprecher, der Anwalt. Und das alles steckt da drin in diesem Wort. Es ist einer, der für die Jünger ist, der ihnen zur Seite steht. Ihr Helfer, ihr Tröster, ihr Beistand. Und wenn wir darüber nachdenken, was dieser Beistand tut, wer dieser Beistand ist, dann ist es hilfreich, erstmal darüber nachzudenken, wer ist denn der andere Beistand? Jesus sagt, er wird ihnen einen anderen Tröster, einen anderen Beistand schicken. Er wird den Vater bitten, dass er ihn sendet. Wer ist denn der andere Beistand, der erste Beistand? Jesus selber. Jesus selber, den die Jünger erleben durften in dieser Zeit auf der Erde, der ihnen beigestanden ist, ganz konkret, der Zeit mit ihnen verbracht hat, Gemeinschaft hatte mit seinen Jüngern, der sie gelehrt hat, tiefer hineingeführt hat in Gottes Wahrheit, ihnen Predigten gehalten hat, ihnen den Vater gezeigt hat, ihnen deutlich gemacht hat, so ist Gott. Ihnen gezeigt hat, wer er selber ist, wozu er gekommen ist. Er hat ihnen den Plan erklärt. Jesus hat ihnen beigestanden, hat ihnen gedient, auch ganz praktisch, mit praktischer Nächstenliebe. Er hat sie mit Essen versorgt. Wir lesen von großen Versorgungswundern, die Jesus getan hat. Er hat ihnen noch an diesem Abend, kurz vor der Kreuzigung, die Füße gewaschen, sich in den Dreck gekniet, und da könnte man ewig drüber nachdenken. Der Sohn Gottes macht die einfachste Arbeit von dem niedrigsten Diener, kniet sich vor seinen Jüngern nieder und wäscht ihnen die Füße und dient ihnen. Er ist ihnen beigestanden in dieser Zeit mit ihnen, er ist ihnen beigestanden durch das, was er dann getan hat. Er ist diesen Weg gegangen ans Kreuz von Golgatha. Und er hat dort sein Leben gegeben für seine Jünger. Und für jeden, der heute das erkennt, das brauche ich, genau das brauche ich, um Frieden mit Gott zu bekommen. Weil ich von Natur aus ein Rebell war gegen Gott. Ich wollte seinen Willen nicht tun, ich wollte mein eigenes Reich bauen. Ich wollte nichts mit diesem Gott zu tun haben. Und die Strafe, die das verdient hat, das sehen wir am Kreuz am allerdeutlichsten, ist der Tod. Aber Jesus hing nicht für seine Schuld dort, nicht für seine Rebellion, sondern er hat sie getragen, die Schuld seiner Jünger, die Schuld von uns, wenn wir das glauben. Er hat es bezahlt. Er ist unser Beistand in Gottes Gericht. Er hat den Zorn getragen. Und Jesus hat seinen Jüngern das angekündigt vor der Kreuzigung. Das wird erfolgreich sein. Ich werde wiederkommen. Ihr werdet mich wiedersehen. Wir haben es gerade gelesen in Vers 18. Ich komme zu euch. Und die Jünger haben das ganz konkret erlebt, wie Jesus auferstanden ist von den Toten und wie er ihnen wieder begegnet ist und noch mal eine Zeit genommen hat. Viele Tage, die er sie noch mal gelehrt hat und zugerüstet hat, bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist. Gleichzeitig hat Jesus ihnen aber auch gesagt, ich werde nicht bei euch bleiben, ich werde nicht hier auf dieser Welt bleiben. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Ich werde in den Himmel auffahren, und die Jünger haben es mit eigenen Augen gesehen, wie er aufgefahren ist in den Himmel. Und Jesus sagt ihnen in Johannes 14, ich bereite da Wohnungen vor für euch. Für jeden Einzelnen, der dazugehört, für jeden, der mich liebt, der zu mir gehört, den ich liebe, ich bereite euch Wohnungen im Himmel vor. Und Jesus macht dort noch mehr. Er sitzt zur Rechten Gottes und er vertritt uns dort. Johannes sagt es an anderer Stelle im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1, sagt er, wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Beistand, der beim Vater für uns eintritt, Jesus, den Gerechten. Das heißt, Jesus ist jetzt in diesem Augenblick vor Gottes Thron und er tritt für dich ein, wenn du ihn kennst, wenn du ihm vertraust. Er ist unser Beistand. Wenn wir sündigen, steht er da und er vertritt uns wie ein Anwalt vor Gericht. Und er sagt, ich habe bezahlt für diese Schuld. Er ist frei, sie ist frei. ist unser Beistand. Und tatsächlich bei Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1, das Wort, was Johannes benutzt für Jesus, für diesen Beistand, für den Fürsprecher, für den Anwalt, ist das gleiche Wort wie hier für den Heiligen Geist. Jesus ist unser Paraklet dort vor Gottes Thron. Was für ein Geschenk, wenn du das glauben kannst, wenn du das bekennen kannst. Ich habe da einen. Im Himmel, dort vor Gottes Thron, tritt jemand anders für mich ein. Der hohe Priester, Gottes Sohn. Er kann allein mein Mittler sein. Das singen wir immer wieder zusammen. Es ist eine wunderbare Wahrheit. Es ist Realität. Aber vielleicht kennst du auch die Zweifel und die Sorgen. Zumindest manchmal. Kann mir Gott diese Schuld in meinem Leben vergeben? Ich weiß, dass Gott Schuld vergeben kann, aber kann er mir diese konkrete Sünde in meinem Leben, die ich auf mich geladen habe, kann er mir das wirklich vergeben? Kann er wirklich für mich sein, wenn er weiß, dass ich so bin? Vielleicht auch meint Gott wirklich gut mit mir, wenn ich doch so schlimme Dinge in meinem Leben erleiden und ertragen und erdulden muss. Kann sein, dass da manchmal Fragen hochkommen in uns, Zweifel. Ist Gott wirklich für mich? Ist er wirklich mein Beistand? Hat Jesus das im Griff? Und vielleicht hast du manchmal sogar diesen Wunsch, ich meine, wir wissen alle, das geht so nicht, aber doch diese Sehnsucht, ach, wie schön wäre es, wenn da vorne nicht der Prediger stehen würde, sondern wenn da Jesus Christus selber steht und ich kann zu ihm gehen. Und ich kann ihn fragen, bist du noch für mich? Was muss ich ändern? Und ich habe dieses direkte Gespräch mit Jesus, face to face. Und kann mich versichern, ja, er ist für mich, er liebt mich, er ist gut. Manchmal haben wir diesen Wunsch, dass er doch noch näher da ist. Vielleicht bist du auch auf einem Weg weg von Jesus. Du gehst zwar noch in den Gottesdienst, du bist hier, aber eigentlich hast du ganz andere Prioritäten. Dein Leben, wenn man da mal ehrlich drauf schaut, ist eher ein großer Kompromiss. Sonntag Gottesdienst, unter der Woche was ganz anderes. Oft geht es ja ganz schleichend. Und wie viel leichter wäre das, konsequent für Gott zu leben, könnte man dann denken, wenn Jesus an meiner Seite wäre, wenn der mich an der Schulter packt und dann führt er mich durchs Leben und sagt mir, geh da hin und geh da nicht hin und mach das nicht. Und es so eine bisschen direktere Rechenschaft gibt und auch eine ganz andere Ermutigung, wenn Jesus wirklich bei mir ist. Mit einer liebevollen Ermahnung, mit Unterstützung, mit Ermutigung. Und hier ist die Wahrheit, die Jesus seinen Jüngern sagt und die er uns sagt in Johannes 14. Ich bin da. Ich bin bei dir. Ganz nah, ich bin dein Beistand. Ich bin im Himmel vor Gottes Thron dein Beistand, aber ich bin auch hier auf der Erde bei dir. Wie? Durch den Heiligen Geist. Durch den anderen Beistand, der in diese Welt gekommen ist und der jedem von uns ganz nahe kommt. Und der genau das macht, wenn wir es zulassen, wenn wir an uns ranlassen, der uns Jesus Christus zeigt, der ihn für uns nahbar, erfahrbar macht, durch den Gott nicht fern bleibt irgendwo im Himmel, sondern wirklich ganz nah zu uns kommt. Wenn du gesündigt hast, dann ist es der Heilige Geist, der dich erkennen lässt, alles ist bezahlt. Wie wir das in dem anderen Lied singen. Alles ist bezahlt. Jesus starb für mich. Am Kreuz gab er sich für mich hin, nahm meine Schuld auf sich. Und es kannst du singen und es kann nichts mit dir machen. Und der Heilige Geist kommt und er macht dir diese Wahrheit ganz erfahrbar. Und manchmal fließen Tränen bei uns, weil wir neu erkennen, wie schön das ist. Jesus starb für mich. Das ist der Heilige Geist, der wirkt. Wenn du dir Sorgen machst, dann ist es der Heilige Geist, der dich erinnert, Gott sorgt für dich. Du hast gerade gesungen, ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Ich gab mein Liebstes für dein Leben. Wie sollte ich nicht an dich denken und dir mit ihm nicht alles schenken? Worte aus Römer 8, da steht auch viel über den Heiligen Geist. Und die machen uns so deutlich, Gott beschenkt uns überreich. Und es ist der Heilige Geist, der uns das vermittelt, der uns das deutlich macht. Der Heilige Geist, der uns zeigt, schau, Gott kümmert sich so gut um die Vögel unter dem Himmel. Die machen nichts dafür und doch gibt er ihnen Futter, er gibt ihnen Nahrung. Die Blumen auf dem Feld, Gott kleidet sie schöner, sagt Jesus in der Bergpredigt, als Salomo in all seiner Pracht war, nicht so schön gekleidet wie die Blumen. Gott sorgt für dich. Kind Gottes, Gott sorgt für dich und der Heilige Geist ist es, der dich das erfahren lässt. Gerade dann, wenn du es vielleicht erstmal nicht wahrhaben willst, wenn du durch ganz schwere Zeiten gehst, wenn es durchs finstere Tal geht, kommt er an deine Seite und er gibt dir die Worte, die dir Menschen gar nicht geben können. Menschentrost ist da ganz schwach und manchmal denken wir, hätte da nichts gesagt, wäre es besser gewesen. Aber Gottes Geist ermutigt dich, er stärkt dich. Gott ist für dich, Gott ist dein Beistand. Wenn du dich auf Abwegen befindest, weg von Gott, rebellierst gegen Dinge, die er dir in seinem Wort sagt, dann ist es der Heilige Geist, der dich das erkennen lässt und der von Sünde überführt. Und es macht er nicht, weil er der Partycrasher ist, der dir keinen Spaß im Leben gönnt und der irgendwie denkt, jetzt mach mal ein bisschen ernster, wir sind ja Christen. Nee, das macht er aus Liebe, weil er dein Beistand ist, weil der Heilige Geist weiß, es gibt viele Abwege, es gibt viele Wege weg von Gott, vom lebendigen Gott hin zu den toten Götzen, die viel versprechen, nichts einhalten, am Ende dich frustriert, desillusioniert zurücklassen. Und er führt dich immer wieder liebevoll zurück, richtet deinen Blick aus, neu auf Christus, neu auf den Vater. Das macht der Heilige Geist und es ist gut, dass er das tut. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ein guter Freund, eine gute Freundin zu euch kam und euch was gesagt hat, was erstmal schwierig für euch war. Könnt ihr das vielleicht sogar als eine Ermahnung bezeichnen, euch zurechtgewiesen hat, euch gesagt hat, geht nicht in diese Richtung, das führt wirklich in eine falsche Richtung in deinem Leben oder ändere das in deinem Leben, eine Gewohnheit, irgendwas, sonst kommt es nicht gut. Ich habe das mehrfach erlebt in meinem Leben. Und der erste Impuls war, glaube ich, jedes Mal, wenn ich ehrlich bin, was willst du eigentlich? Und dann denkst du aber drüber nach und fängst mal an nachzudenken, wer ist eigentlich der, der da zu mir gekommen ist? Das war ein guter Freund. Wir haben eine Geschichte, wir haben einen Weg zusammen. Der wird sich was überlegt haben, wenn er mir das sagt. Und du fängst an, drüber nachzudenken, ist da was dran? Und du merkst in aller Regel, da ist was dran. Ich brauche Veränderung und es ist gut, dass es mir ein Freund gesagt hat, von dem ich weiß, er ist für mich. Er will mein Bestes. Und jetzt können sich Menschen täuschen, beim Heiligen Geist ist das nie so. Er kommt als bester Freund an unsere Seite. Er zeigt uns, er überführt uns auch mal von Sünde, aber nie, um uns irgendwie in die Irre zu führen oder weil er uns was Schlechtes will, sondern immer, weil er unser Bestes im Sinn hat, unser Beistand ist. So nah kommt er uns mit seiner Wegweisung, mit seiner Ermutigung, mit seinem Trost. Gott ist ganz nah. Der Prediger Martin Lloyd-Jones, der hat über den Heiligen Geist mal gesagt, er ist der Anwender der Errettung. Wir wissen viel über Jesus, über das Evangelium, über die großen Glaubenswahrheiten. Wir wissen viel darüber. Der Heilige Geist ist es, der das lebendig macht, der es in unserem Leben anwendet. Oft sind das natürlich Menschen, die uns diese Botschaft bringen. Es ist die Bibel, Gottes Wort, wo wir davon lesen. Es sind Lieder, die wir singen, aber dass es lebendig wird in uns, das ist das Werk des Geistes. Sehen wir aber noch was Zweites. Der Heilige Geist ist nicht nur ein Beistand, er ist nicht nur der gute Freund, der uns zur Seite kommt, sondern er ist noch viel mehr. Durch den Heiligen Geist lebt Gott in uns. Und das ist atemberaubend, das ist so erstaunlich, aber das ist genau das, was Jesus sagt seinen Jüngern. Er sagt es hier wieder und wieder. Vers 17 sagt er über den Heiligen Geist, er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Vers 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Vers 23, wer mich liebt, der wird meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wie? Durch den Heiligen Geist. Er kommt, durch ihn wohnt Gott in uns. Also der zweite Punkt, der Heilige Geist bringt uns Gottes Gegenwart auf eine Weise, wie das unser Denken sprengt, dass Gott so nahe kommt, dass er in uns Wohnung nimmt. Bevor wir darüber nachdenken, was das noch genauer bedeutet, möchte ich fragen, für wen gilt es eigentlich? Wer hat den Heiligen Geist in dieser Weise? Kann ich das wissen, kann ich das sicher wissen, dass ich den Heiligen Geist habe? Und Jesus zeigt uns in diesem Abschnitt, ja, das kannst du wissen. Du kannst wissen, dass du den Heiligen Geist hast. Es gibt ein Erkennungszeichen für diejenigen, die ihn haben. Und das ist eine echte, das ist eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Das zieht sich durch diesen ganzen Abschnitt und das habt ihr vielleicht auch gemerkt, immer wieder diese Liebe, die Jesus beschreibt, die Liebe, die er zum Vater hat, der Vater zu ihm, aber auch die Liebe der Jünger zu Jesus. Und Jesus sagt in Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt, die Beziehung zu Jesus, die Beziehung zu Gott, die wird erkennbar daran, dass wir nach seinem Wort leben, seinen Worten gehorchen. Es kommt mehrfach vor, wenn wir jetzt den Abschnitt nochmal lesen würden, immer wieder macht er das deutlich, seine Worte tun, das ist das Kennzeichen von einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Es ist Kennzeichen für die, die Jesus kennen und den Heiligen Geist haben. Das heißt nicht, dass du alles richtig machst. Jesus hat das zu Jüngern gesagt, bei denen wir das sehr deutlich erkennen, dass sie noch vieles falsch gemacht haben. Da war echte Sünde noch in ihrem Leben. Und doch erkennen wir ganz deutlich in den Evangelien, diese Jünger, die haben Jesus geliebt. Unvollkommen, aber sie haben ihn geliebt. Aber da war noch Sünde, da war Neid unter den Jüngern. Die haben miteinander gestritten, wer ist der Wichtigste in Gottes Reich? Und manchmal lesen wir das und denken uns, wie kann man denn mit Jesus unterwegs sein und solche Fragen verhandeln? Aber so sind wir auch manchmal. Die haben gestritten miteinander, sie haben vieles nicht verstanden. Jesus sagt es dem Petrus noch an diesem Abend, du wirst mich verleugnen. Und Petrus kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Und kurze Zeit später verrät er Jesus mehrfach aus Angst um sein eigenes Leben, aus Angst, dass es unbequem für ihn werden könnte. Sagt er, ich kenne den nicht, ich weiß nicht, von wem er da redet, ich habe nichts mit Jesus zu tun. Also, die waren nicht perfekt, da war erkennbar Sünde in ihrem Leben. Sie haben Jesus trotzdem geliebt. Das ist eine Spannung. Auf der anderen Seite macht die Bibel uns ganz klar, Jesus macht es hier klar und die Bibel immer wieder, dass eine Beziehung zu Jesus niemals ein Lippenbekenntnis ist. Es ist niemals einfach, ja, ich glaube das, sondern es kommt immer ins Leben. Es zieht immer eine Veränderung nach sich. Es führt immer dazu, wenn wir Jesus wirklich kennen, dass wir danach streben, anders zu leben. Seine Worte mehr zu verstehen, seinen Willen mehr zu tun. Tatsächlich ist das schon eine Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben, wenn wir so leben. Das ist das Erste, was er in unserem Leben bewirkt oder das erste Zeichen, geistig lebendig zu sein. Jesus sagt hier in Johannes 14, Vers 17, in unserem Predigttext über den Heiligen Geist, dass ihn die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Das ist unser natürlicher Zustand als Menschen in dieser Welt. Wir sehen den Heiligen Geist nicht, wir sehen auch Jesus Christus nicht, wir sehen Gott den Vater nicht, weil wir blind sind für ihn, mit Blindheit geschlagen durch unsere Sünde, durch unsere Rebellion gegen Gott. Aber Jesus sagt dann auch zwei Kapitel später in Johannes 16, Vers 8, dass der Heilige Geist der Welt zeigen wird, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen, heißt es da, für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Wenn du Jesus liebst, dann hat der Heilige Geist schon mächtig in deinem Leben gewirkt, weil er hat dich von einem Blinden zu einem Sehenden gemacht. Von einem Toten zu einem Lebendigen. Hat mächtig eingegriffen. Wir könnten ihn nicht sehen, nicht erkennen, wenn er nicht eingegriffen hätte. Ich finde es so wunderbar, wie der ehemalige Sklavenhändler John Newton das in seinem bekanntesten Lied Amazing Grace beschrieben hat. Ein Mann, wenn man seine Biografie liest, was hat der alles auf dem Kerbholz gehabt? Ein richtig schlimmer Typ, garstig, eklig. Und dann kommt Gott in sein Leben, erbarmt sich über ihn und verändert alles. Und er dichtet, I once was lost, but now I'm found. Ich war mal verloren, jetzt bin ich gefunden. Von wem? Von Gott, in seiner Größe, in seiner Liebe, mit seiner Gnade. Was blind, but now I see. Ich war blind, jetzt sehe ich. Ich sehe den lebendigen Gott. Und wenn ihr seine Geschichte lest, dann seht ihr auch, wie das sein Leben verändert hat. Wie er neu gelebt hat, anders gelebt hat, weil er sehen durfte, wer Gott ist. Wenn du noch keine Beziehung hast zu Jesus Christus, wenn du ihn noch nicht so gesehen hast, dann ermutige ich dich, der Heilige Geist ist heute am Wirken. Er war es damals, er war es bei John Newton, er ist es heute und er ruft dich. Ich mache das nicht, ich mache es als Werkzeug, aber der Heilige Geist selber will dir die Augen öffnen. Er ruft dich, er lädt dich ein, er ermutigt dich. Lass dich sehend machen. Und die Frage ist, wie reagierst du darauf? Der Heilige Geist, er will dir zeigen, wie heilig Gott ist, wie gerecht der lebendige Gott ist. Manche von uns haben das erlebt, dass uns das deutlich wurde, manchmal auf einen Schlag, und dass wir regelrecht erstarrt sind vor der Heiligkeit Gottes, als wir das erste Mal begriffen haben, wie heilig Gott ist. Und wir begriffen haben, wie sündig wir sind, dass wir vor ihm nicht bestehen können. Manche können da Geschichten erzählen, dass wir waren wie erstarrt vor Gottes Heiligkeit. Und der Heilige Geist gibt uns eine Ahnung davon. Er gibt uns wirklich nur eine Ahnung davon, weil die Heiligkeit Gottes, wenn wir vor ihm stehen würden, es ginge uns wie Jesaja in Jesaja 6, weh mir, ich vergehe. Weh mir, ich vergehe vor dieser Heiligkeit Gottes. Und dann zeigt der Heilige Geist uns aber auch das andere, diese Liebe Gottes, seine Barmherzigkeit, seine Gnade. Und sie gilt für dich, wenn du Jesus vertraust. Der Heilige Geist will dir die Augen öffnen und er will dir das zeigen. Jesus kam für dich. Er hat diesen gerechten Zorn Gottes getragen und er versöhnt dich mit Gott, dem Vater. Glaub das, glaub's, nimm's an, vertrau darauf. Und es ist so erstaunlich, was der Heilige Geist tut, wenn du das begreifst. Es ist nicht so, dass du dann einfach dabei sein darfst, auch irgendwie im Himmel dabei bist und auch irgendwie ewiges Leben hast. Nein, die Verheißungen sind so unfassbar groß, dass Gottes Geist nicht nur dein Beistand, dein Freund an deiner Seite ist, sondern dass er in dich einzieht. Wir nehmen Wohnung bei ihm, sagt Jesus. Ich und der Vater nehmen Wohnung bei ihm durch den Heiligen Geist. Du wirst ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, ein geliebtes Kind von ihm, durch diesen Geist, der in dich einzieht. Du kannst den Gott, den du nicht kanntest, für den du blind warst, auf einmal Vater nennen. Das sehen wir auch in Römer 8, dass wir durch diesen Geist Gott, aber lieber Vater nennen können. Ein Vater, der seine Kinder sieht, der sie kennt und der sie liebt und der sich über uns erbarmt, der so radikal für uns ist. Er wohnt in dir. Er nimmt Wohnung bei dir, und zwar nicht wie ein Mieter, der irgendwann vielleicht auch mal wieder auszieht, sondern als der neue Hausherr. Der, der gekommen ist, um zu bleiben, für alle Zeit. Jesus sagt das in Johannes 14, Vers 6, dass er den Tröster, den Beistand geben wird, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Nicht für eine gewisse Zeit, nicht für, schauen wir mal auf eine Bewährungszeit und ob das so mit uns passt und ob wir uns vertragen in dieser Wohngemeinschaft. Für immer, für alle Ewigkeit. Er ist der neue Hausherr. Und wenn wir das glauben, dass Gott wirklich so in unser Leben eingezogen ist, gekommen, um zu bleiben, dann hat es radikale Auswirkungen. Es verändert unser Leben ganz tiefgreifend. Als erstes, es gibt dir eine total unfassbar große Sicherheit, die du sonst nicht haben könntest. Wenn das nicht so wäre, wenn Gottes Geist nicht in dich gekommen wäre, um zu bleiben, du müsstest dich immer fragen, reicht's? Komme ich sicher am Ziel an? Und ich weiß, manche von uns kennen diese Angst und diese Sorgen. Könnte es passieren, dass ich diese Beziehung zu Jesus wieder verliere? Und Jesus sagt, ich kümmere mich darum. Mein Heiliger Geist kümmert sich darum. Er zieht bei dir ein, der macht ganze Sache. Er bringt dich sicher bis ans Ziel. Für alle Ewigkeit. Das ist so wichtig, das ist so tröstlich, das von Jesus selber zu hören. Und es ist eine Stelle von vielen, die uns das deutlich macht. Kind Gottes, du bist sicher in ihm. Paulus sagt es in Epheserbrief, Kapitel 1, dass wir versiegelt sind durch den Heiligen Geist, Vers 13. Wir sind festgemacht in Gott, verankert, seine Familie, seine Kinder. Das ist die eine große Wahrheit, das, was sich wirklich verändert. Wir haben eine Sicherheit im Leben, auch eine Sicherheit im Sterben, weil wir zu ihm gehören. Diese Wahrheit ist aber nicht nur das, was uns sicher macht, sondern die verändert uns auch. Wenn wir das wirklich anerkennen, Gottes Geist ist in mein Leben eingezogen, dann ist das die Quelle für Veränderung. Das ist ähnlich wie wenn du dir ein Haus kaufst. Wenn du ein Haus mietest, dann lässt du in der Regel das meiste so, wie du das vermietet bekommen hast. Also du machst da keine großen Veränderungen an dem Haus, meistens darfst du es gar nicht. Und selbst wenn du es darfst, fragen sich dann auch alle Mieter, ja, will ich denn die ganzen Wände wieder zurückbauen, wenn ich eines Tages wieder ausziehe? Will ich die teure Küche da drin lassen? Na, als Mieter, so ganz kommt man nie an. Man lebt immer so, vielleicht sind wir irgendwann wieder woanders. Ganz anders, wenn du ein Haus gekauft hast. Manche von euch haben sich ein Haus gekauft und dann ist das ein Lebensprojekt. Das können, glaube ich, die meisten Hausbesitzer bestätigen. Das ist was, da fließt viel Geld rein. Tatsächlich sagen manche, Haus kaufen ist immer teurer, weil du eben viel mehr Geld da reinsteckst. Das ist eben viel mehr als einfach ein Ort zum Wohnen, sondern das ist, my home is my castle. Ja, und ich richte mir die Küche schön ein und ich mache das Wohnzimmer schön und ich mache die Terrasse und vielleicht gibt es noch einen Pool im Garten. Und da kann man eigentlich immer noch mal ein bisschen Geld investieren in so ein Haus und es zu seinem Projekt machen. Wenn Gottes Geist in dein Leben kommt, dann bist du sein Projekt. Er ist gekommen, um zu bleiben und er verändert dich immer weiter und er macht dich immer schöner. Der gibt sich nicht zufrieden mit, ah, jetzt habe ich ein Dach über dem Kopf, jetzt bin ich hier, habe ich eine neue Heimat gefunden in diesem Menschen. Nein, der will uns richtig schön machen, bereit machen für Jesus. Der verändert uns. Der verändert die Gaben, die wir haben, die wir vielleicht vorher ohne Gott eingesetzt haben für uns selber, für alles Mögliche, aber nicht zu Gottes Ehre. Und er hilft uns, unsere Begabungen, das, was Gott in uns hineingelegt hat, für ihn zu investieren, für seine Sache, für sein Reich. Er formt unser Herz, er formt unseren Charakter. Er verändert uns Schritt für Schritt. Und das große Ziel, was Gottes Geist hat mit uns, ist, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Werden wie Jesus. Drunter tut es der Heilige Geist nicht. Das ist sein Ziel mit uns. Ist groß, oder? Ist ein großes Ziel. Aber drunter tut er es nicht. Er ist gekommen, um zu bleiben und er verändert uns Stück für Stück für Stück. Und ich möchte dich das fragen, ist das dein Wunsch, ist das deine Vision, die du hast im Leben als Christ? Ja, ich möchte Jesus Christus ähnlicher werden, immer mehr. Ich glaube, wir können manchmal ankommen an so einem Punkt, auch im Leben als Christ, dass wir sagen, ach so, passt es eigentlich gerade für mich. Ja, da sind vielleicht noch hier und da auch Sünden und Dinge, die noch Baustelle sind, aber eigentlich im Großen und Ganzen passt es ja schon. Und hier ist die Ermahnung, aber eigentlich ist es auch eine große Ermutigung, eine Einladung. Hey, da darf noch vieles anders werden. Wir können Jesus ähnlicher werden. Manche fragen sich, darf man eigentlich zum Heiligen Geist beten? Das ist auch unter Theologen ein bisschen umstritten, aber ich glaube, an dieser Stelle passt es total gut. Er ist Gott, man darf mit ihm reden, wir können ihm sagen, Heiliger Geist, ich wünsche mir das, dass du mich mehr wie Jesus machst. Bitte verändere mich. Ich sehe es mit meiner Kraft nicht möglich, aber in deiner Kraft sehr wohl. Bitte arbeite weiter an mir, verändere mich. Schenk mir vielleicht erstmal das Wollen, dass ich es wirklich will, dass ich nochmal neu durchstarte als Christ, dass ich mich nicht mit dem Status quo zufrieden gebe. Aber nicht so mit so einem Druck, gell, sondern wirklich mit der Freude, mit dem Wunsch, ich will Jesus noch ähnlicher werden. Heiliger Geist, bewirk du das in meinem Leben. Du darfst mich frei umgestalten, du darfst hier regieren, du darfst Dinge rauswerfen, darfst neue Dinge reinstellen. Du bist der Beistand, den ich brauche. Du bist Gott in mir. Verändere mich. Und es bringt uns zur letzten Frage, wie macht der Heilige Geist das? Weil das ist vielleicht erstmal für uns, wie ich das am Anfang gesagt habe, auch ein bisschen diffus und wenig greifbar. Wie macht er das? Bisschen mystisch vielleicht auch, der Heilige Geist, der in uns ist und arbeitet. Aber auf der einen Seite ist es ein großes Wunder. Es ist erstaunlich, dass Gott in uns lebt. Auf der anderen Seite gibt Jesus uns hier wirklich auch was an die Hand in diesem Predigttext, wo das für uns sehr greifbar wird, wie der Heilige Geist das tut in unserem Leben. Jesus nennt ihn den Geist der Wahrheit. Jesus sagt den Jüngern in Vers 26, dass wenn der kommt, dann wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der dritte Punkt, der Heilige Geist lässt uns Gott mehr erkennen. Die Veränderung, die Gott in unserem Leben bewirkt durch seinen Geist, die hat ganz viel mit der Wahrheit zu tun oder die hängt an der Wahrheit, die Jesus Christus selber ist. Jesus sagt über sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus sagt, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Und der Heilige Geist bringt diese Wahrheit in unser Leben. Und hier ist, glaube ich, auch ein Schlüssel zu finden, warum wir dann doch in unserem Kirchenjahr sehr wenig über den Heiligen Geist als Person sprechen und viel mehr über Christus und über Gott, den Vater, weil es nämlich so ist, dass der Heilige Geist von seiner Persönlichkeit, von seinem Wesen her gar kein so großes Thema um sich selber macht, sondern er uns den Blick ausrichten will, dass wir schauen darauf, wer Christus ist, auf seine Wahrheit, dass wir schauen auf den Vater. Ich möchte nochmal J.I. Packer zitieren, oder ein Beispiel von ihm bringen, was er in einem Buch, was er über den Heiligen Geist geschrieben hat, ein ganzes Buch drüber geschrieben, gebracht hat. Er sagt, der Heilige Geist, der ist wie ein Scheinwerfer, der auf die anderen beiden Personen der Dreieinigkeit leuchtet und sie hell zum Strahlen bringt. Wenn du vor dem Scheinwerfer stehst und du schaust in den Scheinwerfer rein, was siehst du? Nichts, du wirst geblendet, da wird dir irgendwann schwarz vor Augen. Wenn du im Stadion bist und ins Flutlicht reinschaust, keine Chance. Aber es ist ja auch nicht das Ziel von dem Flutlicht und dem Scheinwerfer, sondern es bringt andere zum Glänzen. Die Spieler auf dem Rasen, Schauspieler auf der Bühne. Der Heilige Geist leuchtet hell auf Christus, Gottes Sohn, auf den Vater, der seine Kinder liebt. Und er führt uns in diese Wahrheit immer mehr hinein. Wir sehen das bei den Jüngern selber, die hier in dem Gespräch mit Jesus noch so viele Fragen hatten. Und da war so viel unklar, obwohl Jesus ihnen schon viel gelehrt hat und beigebracht hat, aber das waren alles noch so Fäden irgendwie, die konnten sich noch keinen Reim machen. Wie läuft das jetzt? Und dann ist Jesus gestorben, wurde begraben, er ist auferstanden, er ist nochmal mit den Jüngern zusammen, er fährt auf in den Himmel, er sagt, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Legt noch nicht los, jetzt noch nicht evangelisieren, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und dann kommt er an Pfingsten. Und aus diesen Jüngern, die vorher wirklich keine gute Figur gemacht haben, die so unverständlich waren, werden plötzlich große Glaubensmänner, die hinstehen mit einer ganz großen Klarheit und Vollmacht, Ein Petrus, der eine Pfingstpredigt hält, da schlackern dir die Ohren, wie klar der das Evangelium den Menschen gepredigt hat, wie klar der Aufruf zur Umkehr, die Einladung, auf Christus zu vertrauen, sich ihm zuzuwenden, abzuwenden vom alten Leben. Tausende kamen zum Glauben an diesem ersten Pfingsttag. Der Heilige Geist hat die Jünger tiefer geführt, er hat sie gelehrt, er hat sie erinnert an das, was Jesus ihnen gesagt hat. Und daraus kam die Autorität, daraus kam die Vollmacht, daraus kam die Klarheit, daraus kam die Veränderung. Sie haben angefangen aufzuschreiben, Evangelien, Briefe, inspiriert vom Heiligen Geist. Die Jünger und dann auch ihre Jünger teilweise haben das aufgeschrieben, sodass wir heute ein ganzes Buch haben, das Neue Testament, was uns Zeugnis gibt vom Evangelium und von den Anfängen der Kirche und was in unsere Zeit spricht, wo der Heilige Geist in unsere Zeit dadurch spricht. Und er will auch uns in die Wahrheit führen immer mehr. Er ist auch in unserem Leben der Geist der Wahrheit, der uns lehrt. Alles. Nicht alles, was man irgendwie im Leben wissen kann, aber alles, was zum Leben mit Gott es braucht, was uns dient, was uns wachsen lässt, was uns Gott mehr schätzen lässt, ihn mehr erkennen lässt. Das ist sein Werk in unserem Leben. Er lehrt uns und er erinnert uns an diese großen Wahrheiten, die uns geschrieben sind in der Bibel. Ich habe mal einen Theologiestudenten kennengelernt, der hat gesagt, ich brauche die Bibel nicht, weil der Heilige Geist kann mir es auch ja so erklären. Und es ist crazy, so über den Heiligen Geist zu denken, denn er ist der Geist der Wahrheit, der uns erinnert, der uns aufschließt, was Jesus Christus gesagt hat. Der uns diese Worte lebendig macht, erlebbar macht, dass sie uns wirklich verändern und prägen. Manche lesen die Bibel als einfach ein interessantes Buch. Ich sage das immer mal gern, ich habe das gehört von dem Campino von den Toten Hosen. Dieser Altrocker, die werden auch nicht jünger, die Toten Hosen, aber es sind immer noch, glaube ich, man arbeiten am letzten Album. Und der hat es gesagt mal, dass die Bibel findet ein total spannendes und interessantes Buch. Ist eines seiner Lieblingsbücher, hat er mal gesagt. Aber ich habe noch nicht gehört, dass er wirklich das Evangelium verstanden hat. Und dass es wirklich sein Leben verändert. Das ist der ganze Unterschied. Wenn du die Bibel liest mit dem Heiligen Geist, dann wird dieses Wort für dich lebendig, erfahrbar, transformiert dein Leben. So passiert echte Veränderung. Das ist das Geschenk, was Gott uns macht durch den Heiligen Geist. Lasst uns ihm dafür Danke sagen. Danke, lieber Vater, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen. Und dass diese Ankündigung von Jesus Wahrheit geworden ist. Du hast den Heiligen Geist gesandt in diese Welt. Die Jünger haben ihn bekommen. Und jeder, der Jesus kennt, der ihn liebt, bekommt ihn auch. Danke, dass das schon dein Werk in unserem Leben ist. Wenn wir erkennen dürfen, wir brauchen Jesus Christus mehr als jeden anderen, mehr als alles andere in der Welt. Er ist unser Erlöser, er ist der Retter von Sünden. Er ist der, der uns zu deinen Kindern macht. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du in uns eingezogen bist, wenn wir das glauben und bekennen können. Und dass du uns zu deinem Projekt gemacht hast, dass du uns veränderst, mehr und mehr machen willst wie Jesus Christus. Und wir beten, dass das unsere große Sehnsucht ist im Leben, mehr als alles andere. Dass wir wirklich diese Veränderung erfahren, dass dein Wort uns transformiert, dass wir aus deinem Wort leben, dass du es uns mehr und mehr aufschließt und dass wir von Hörern zu Tätern deines Wortes werden, in der Kraft des Geistes. Danke, Heiliger Geist, dass du uns näher bist, als jeder Mensch das sein kann, dass du in uns wohnst, uns ermutigst, uns tröstest, ja, und auch korrigierst, da wo wir das brauchen. Wir loben dich, wir beten dich an, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.